Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Liebe Hörer, im September wurde ja auf dem Chemiegipfel über die Zukunft der Industrie und den Standort Deutschlands gesprochen. Kanzler Scholz hatte der Industrie damals beschwichtigend versprochen, jetzt verstanden zu haben und mehr für den Standort und die Industrie tun zu wollen. Energiekosten sollten subventioniert werden und auch Fachkräfte wurden versprochen, auch die Investition in Forschung und Entwicklung. Aber der Ausverkauf der deutschen Chemieindustrie geht weiter. Das betrifft aktuell ganz stark Bayer und BASF mit Covestro, Kunststofftochter von Bayer, das ja nach Abu Dhabi verkauft wurde. Die Konzerne werden aufgespalten und scheibchenweise verkauft. Über diesen Ausverkauf der deutschen Chemieindustrie spreche ich jetzt mit dem Pharma-, Medizin- und Chemietechnikberater Dr. Jörg Schierholz. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
Zunächst mal, um das überhaupt greifbar zu machen, um uns die Bedeutung dieses Themas nochmal vor Augen zu führen. Was bedeutet Chemie für unser Leben und für die Industrie?
Also für uns selber bedeutet das letztendlich, dass wir im täglichen Umgang, also wir schlafen in einem Bett, in dem die Baumwolle behandelt ist, in dem das Holz oder das Metall behandelt wurde, mit irgendwelchen Lacken, mit Oberflächenbehandlungen. Wir gehen aus dem Haus raus. Die Metalle, mit denen wir dann die Tür zuschließen, wurden auch behandelt. Ja, wir steigen ins Auto. Das Auto hat Komponenten aus der Chemie, also sehr viel Kunststoff, die Kabel, die Leitungen, die Dichtungen, ja, die Displays, das ist alles Chemie, hochkomplexe Chemie. Ja, dann fahren wir los. Der Verbrennungsmotor würde auch ohne Chemie nicht laufen, auch Zusätze für Diesel oder Benzin, das ist alles Chemie. Auch die Herstellung von Benzin oder Diesel aus Erdöl gehört auch zur Chemiebranche. Dann gehen wir zur Arbeit und dann haben wir den Computer. Ja, da besteht eben alles aus Produkten, die mehr oder weniger aus einer chemischen Synthese oder Extraktion gekommen sind. Also wir kommen ohne Chemie eigentlich nicht zurück. Und wenn wir dann später vielleicht Kopfschmerzen haben und mein Paracetamol, das kommt eigentlich aus der Chemiebranche, weil ja damals die Chemie die Grundlage war auch für die Herstellung von Arzneimitteln. Das ist heute nur noch so zur Hälfte der Fall, weil wir viele biologische Arzneimittel haben, also aus Antikörpern beispielsweise hergestellt. Das heißt also, ohne Chemie ist diese Art von Leben in keinster Form möglich. Und wenn wir Chemie aus dem Lande vertreiben, dann wird diese Art von Leben und Wohlstand unmöglich.
Wenn ich das mal zusammenfassen darf, letztendlich ist eine gut funktionierende Chemieindustrie die Krone eines Industrielandes, wenn man so will, oder?
Ich würde sagen, das wäre der Schirm um die gesamte Produktion von Dingen. Also wir haben ja immer noch einen Produktionssektor von 25% in Deutschland. Also das ist sehr viel mehr als das, was Franzosen und Engländer beispielsweise oder Italiener haben. Und ohne Chemie gibt es keine Automobilindustrie. Ohne Chemie gibt es keine Elektrotechnik. Ja? Ohne Chemie gibt es auch keine Baustoffe. Das heißt also, ohne die chemische Industrie, ohne die Produkte aus der chemischen Industrie, funktionieren die anderen produzierenden Wirtschaftszweige nicht.
Jetzt haben wir die Latte ganz schön hochgehängt und die Erwartung natürlich. Und jetzt ist uns nochmal klar geworden, was es bedeutet, wenn der Industriestandort für Chemie in Deutschland schwächelt. Jetzt haben wir ja gehört, Anfang Oktober wurde Covestro von einem Staatskonzern aus Abu Dhabi übernommen. Auf der einen Seite aufatmen bei den Mitarbeitern, denn es wurde gesagt, bis 2032 soll es keine Entlassungen geben. Trotzdem, was bedeutet diese Übernahme für die deutsche Chemieindustrie?
Gut, das ist eigentlich ein Prozess, der seit langem läuft, in dem die großen Chemiegiganten Tochterfirmen ausgliedern aus mehreren Gründen und diese Tochterfirmen, also wie zum Beispiel Covestro, können dann sehr viel leichter von anderen übernommen werden. Das aus Kapitalsicht, aber auch aus Sicht der Entflechtung aus einem Konzern, um den man schon abgetrennt ist, geht das auch organisatorisch viel einfacher. Und die Beratungsindustrie, die hat dann also ein bisschen weniger Komplexes zu tun. Und die Juristen auch nicht. Also das ist der Sinn dahinter. Man hat vor 25 Jahren irgendwie mal gesagt, also die ganzen Konzerne, die sehr viel unterschiedliche Töchter unter einer Decke haben, die sind nicht effizient genug. Ne? Wir müssen dann die abspalten, die, wenn sie selber alleine laufen, sind die effizienter und besser für den Kapitalmarkt, weil sie dann, wenn sie aktiennotiert sind, besser steigen. Das ist teilweise richtig, nicht immer richtig, aber kann richtig sein, weil eins müssen wir auch klar sagen, einer der Gründe für die Malaise der Chemieindustrie ist nicht nur die katastrophale Politik, Herr Sinn spricht ja von einer Harakiri-Politik oder suizidaler Wirtschaftspolitik, das sind auch die Manager dort vor Ort und auch die gigantische Bürokratie, die nicht nur vom Staat verordnet wird, die auch in den großen Firmen drin ist. Und das hemmt natürlich auch alles. Ja. Und wenn man dann Firmenteile rausnimmt, ja, die dann selbstständig besser, schneller arbeiten können, hat es zum Teil Vorteile. Also gibt immer zwei Seiten einer Medaille.
Wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, dann war ja eines der in Anführungszeichen Meisterstücke der Zerstückelung deutscher Chemieindustrie die Zerstückelung der Firma Hoechst. Aber wenn wir jetzt mal in die nahe Zukunft schauen, was ist denn gerade im Begriff, weiter zerstückelt zu werden? Was formiert sich denn da, beziehungsweise deformiert sich denn?
Nach dem Verkauf von Covestro kommen ja jetzt noch die Verkäufe der Firma BASF. Das liest man eigentlich nur in Spezialmedien, aber die BASF hat ja vor kurzem die Wintershall verkauft, Wintershall Dea. Davon hört man auch nichts. Das war das letzte Unternehmen, was also zur Energieversorgung beigetragen hat. Und auch zur sogenannten CCS-Technologie, also zur Speicherung von CO2, das ist auch weg. Ja, und jetzt will die BASF auch die Pflanzenschutzsparte ausgliedern, auch mit dem gleichen Grund. Und sie will noch ausgliedern den Bereich Coatings. Und überraschenderweise, da schließt sich der gedankliche Kreis, man hat sehr viel Geld in die Batterienentwicklung gesteckt, also in die Kathoden, und hat gedacht, dass man damit also viele, viele Milliarden Euro verdienen kann. Jetzt hat man ja überraschenderweise festgestellt, dass aufgrund des Wegfalls der Subventionen Elektroautos immer weniger gekauft werden. Das heißt also auch da, dieses Segment wird also weiter nicht wirklich verfolgt. Und dann verkauft die BASF im Moment vom Verbundstandort in Ludwigshafen, da hatte ich früher mal zweimal auf Schicht und Akkord gearbeitet, jetzt verkauft die BASF dort 11 Anlagen. Aus einem Verbund. Das Verbundsystem besteht aus hunderten von Fabriken, die über 140 Jahre wurde dieses System entwickelt, wo dann also Fabriken miteinander, kleine Fabriken miteinander verbunden sind und Synergien schaffen. Da werden jetzt Teile herausgebrochen, die aufgrund der Energie- und Erdgassituation nicht mehr kostendeckend sind. Die werden jetzt auch an amerikanische Investoren verkauft. Das ist zum Beispiel die International Process Plants. Und dort werden die Anlagen dann abgebaut, verpackt und in Standorte transplantiert, die also bessere Standortmöglichkeiten haben.
Was passiert denn mit denjenigen, die das ansprechen? Beziehungsweise, das kann ja nicht im Interesse des Standorts Deutschland sein. Warum hat man das nicht verhindert? Beziehungsweise, wie hätte man denn sowas verhindern können?
Das geht eigentlich nur mit der Führungsmannschaft. Aber eins der Probleme, da ich bin ja selber Chemiker und also ich bin Biochemiker und Arzt. Also ich habe ein wichtiges Chemiestudium gemacht. Ich verstehe was davon. Ich war auch lange im Labor. Und der Chef, der letzte Chef der BASF, ein Herr Brudermüller, war auch Chemiker und der hat seine Karriere als Chemiker in der BASF gemacht bis zum Vorstandsvorsitzenden. Das heißt, der versteht was davon. Der versteht Chemie. Der ist aber dann in den Wirtschaftsbeirat der Grünen gekommen. War Lieblingsmanager der Grünen, so titelte, glaube ich, das Manager-Magazin irgendwann mal. Er kuschelte geduldig bei der Grünen Kerstin André. Die sagte dann über Herrn Brudermüller, er wäre ein Vorbild für andere Manager, die so böse sind und Böses über den Green Deal sagen. Ja. Und er wusste, dass ein Teil der grünen Ideologie absolut standort- und industriefeindlich ist. Das wusste er. Er war aber trotzdem mit dabei. Er hat zum Beispiel dann auch irgendwann vom Wirtschaftsminister die Handynummer gönnerhaft bekommen. Und er hat auch dann, als die Ampel dann Koalitionsverträge unterschrieben hat, hat er mir auch gesagt, bemerkenswert sind Geschwindigkeit und Geschlossenheit, mit der die drei Parteien eine Vereinbarung erzielt haben. Ermutigend für Deutschland. Ja. Er selber hat gesagt, also wir machen die Chemie grün, wobei es so ist, dass ein großer Teil chemischer Prozesse Energie braucht. Und eben auch als Grundlage eben Gas und Erdöl, aber auch anorganische Sachen. Und dafür braucht man immer Energie. Ohne Energie geht das nicht. Man kann Chemie in toto nicht grün machen. Wenn man, so wie er gesagt hat, bis 2030 die BASF klimaneutral machen will, dann können Sie sicher sein, dass eben die Hälfte der Fabriken stillgelegt wird, für die nicht klimaneutral sein können. Das ist nur ein Beispiel. Andere haben ja mitgemacht. Ja. Und er war ein Vorreiter für die CO2-freie Zukunft. Ja, er hat Elektroauto gefahren und in seinem Haus auch so eine Klimaanlage.
Also punktum, die Leute sind einfach beseelt von dieser Ideologie und von dem Gedanken, dass es klappen könnte, auch wenn sie eigentlich wissen müssten, dass es zumindest für ihre große Industrie nicht klappt. Jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick oder eine kleine Bestandsaufnahme. Bei all der Zerstückelung, bei all der Abwanderung der deutschen Industrie, der deutschen Chemieindustrie, was können wir denn noch? Welche Rolle spielen wir denn noch? Sind wir noch ein Big Player? Haben wir noch Potenzial und lässt sich das Ganze mit, ob jetzt mit Doppelwumms oder ohne Wumms oder mit einfach vernünftiger Politik wieder in vernünftige Bahnen lenken? Oder ist einmal, wenn die Beine abgeschlagen sind, dieses Konstrukt von fein verästeltem aufeinander angewiesen sein, von günstiger Energie und Know-how und so weiter, wenn das mal abgewandert ist, ist das unumkehrbar?
Also für unsere Lebenszeit auf jeden Fall, weil der Aufbau einer Fabrik braucht sehr viel Geld und Know-how. Und wenn wir diese Fabriken woanders hin aufbauen, die dann auch schön laufen, es gibt dann keinen Grund, hierher zu kommen. Der Grund, hierher zu kommen, war früher mal, wir haben tolle Leute, wir haben eine super Universitätslandschaft. Das ist alles nicht mehr der Fall. Wir sind überall, wenn es gut geht, Mittelmaß. Und wir haben eine Bürokratie, die ihresgleichen sucht. Sie müssen ja eins verstehen, die Regelungen, die von den Deutschen kommen, nach Brüssel gehen, werden hier in Deutschland nochmal verschärft, umgesetzt. Darauf ist man stolz. Wer will denn bei klarem Verstand in so einem Land arbeiten, wo er die Hälfte seiner Zeit mit Bürokratie verbringt? Das ist doch irre. Hohe Personalkosten, das hat die Schweiz zum Beispiel auch, aber die Schweiz baut ihren Industriestandort aus, ja, bei extrem hohen Personalkosten. In Deutschland geht es halt nicht. Bürokratie und die gesamten Vorschriften. Und dann kommt natürlich auch, und das dürfen wir nicht vergessen, die großen deutschen Unternehmen sind ja aktiennotiert. Und wem gehören die? Nicht mehr den Deutschen. 80% der Aktien gehören entweder den Kuwaitis, den Amerikanern, die großen amerikanischen und englischen Pensionsfonds haben diese Aktien. BlackRock spielt da eine große Rolle.
Und die sagen natürlich, nur aus Liebhaberei behalten wir nicht den Standort Deutschland, sondern wir gehen dahin, wo es halt lukrativer ist.
Ja, make money. Und ein Vorstandsvorsitzender muss sich danach richten, weil der Aufsichtsrat, wo dann eben die Kapitaleigner drin hocken, oder die von den Kapitaleignern ernannt worden, der sagt, wir nehmen den und den für den Vorstand.
Und wenn wir da jetzt nochmal den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs spannen, weil wir gehört haben, wie wichtig die Industrie ist für all das, was uns umgibt und umfasst.
Ja.
Was bedeutet das dann für andere Industriezweige, wenn die deutsche Chemieindustrie nicht mehr funktioniert bzw. gar nicht mehr da ist?
Also ich denke, also ich will auch nicht zu pessimistisch sein, weil wir wissen ja, die Politik kann sich dann doch ändern und man wundert sich. Aber wir haben ja auch eine europäische Industriepolitik, die auch mindestens genauso suizidal ist. Und das gibt einen Dominoeffekt, ja. Und wir sehen ja, dass die Autoindustrie auch auswärts investiert. Die Bauindustrie ist hier seit 3 Jahren am Schrumpfen, zum Teil existenziell. Ja, die Elektroindustrie schwächelt. Ja, also alle Bereiche, die direkt oder indirekt von der Chemie abhängen, haben natürlich auch eigene Probleme. Aber die Probleme sind dann auch sehr ähnlich. Wir haben auch Bürokratie, die haben Kosten, die Energiekosten, die einfach zu hoch sind im internationalen Wettbewerb. Und Deutschland lebte immer davon, ohne Rohstoffe, die Rohstoffe hierher zu holen und mit Energie zu veredeln und was Gescheites draus zu machen. Und wenn wir nicht die Energie haben, günstig, ja, und die Rohstoffe günstig, ja, und wir haben noch das Gehirn, dann kriegen wir trotzdem nicht diese Produkte, weil die dann einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil es zu teuer wird. Und das muss durchbrochen werden und das letztendlich kann eigentlich nur mit deutschem Einfluss in Brüssel gemacht werden. Und im Moment sehen wir davon, also ich sehe, lese davon wenig.
Sagt der Pharma-, Medizin- und Chemietechnikberater Dr. Jörg Schierholz. Mit ihm sprach ich über die Lage und vor allem über die Zerstückelung der deutschen Chemieindustrie. Herr Schierholz, vielen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit.
Gerne. Herzlichen Dank für Ihre Geduld.